Heute haben wir einen Gast, der seit über 20 Jahren an der Front des B2B-Vertriebs steht. Er hat 4 Unternehmen gegründet, eins davon an die Börse gebracht und erreicht mit seinem Podcast Vertriebsfunk über 2 Millionen Hörer. Wer wissen will, was echten Vertriebserfolg ausmacht und wie man sein Team aufs nächste Level bringt, der sollte jetzt unbedingt dranbleiben. Deswegen herzlich willkommen im Doppelerfolg-Podcast, Christopher Funk. Schön, dass du da bist, Christopher. Herzlich willkommen. Ja.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total. Danke für die Anmoderation.
Sehr gerne. Ja, okay. Ich würde sagen, wir steigen da direkt ein, weil was mich natürlich brennend interessiert, du hast in den letzten 20 Jahren hunderte von Vertriebsteams kennengelernt, vom Bootstrap-Startup bis hin zum Konzern. Wenn du heute auf die Erfahrung zurückblickst, was unterscheidet eine wirklich erfolgreiche Vertriebsorganisation von denen, die eigentlich Jahr für Jahr nur kämpfen? Und gibt es sowas wie eine Vertriebs-DNA oder DNA des Vertriebserfolgs?
Also es gibt es auf jeden Fall. Ich glaube, das ist, glaube ich, wie bei allen erfolgreichen Teams, auch bei Fußballteams, gibt es halt schon Grundregeln, an die man sich halten sollte, die ja dich eher zum Erfolg führen als eher weniger. Ich finde, mit dem Sport kann man das auch ganz gut vergleichen. Also wenn du erstmal ein Ziel hast, wo du sagst, da wollen wir eigentlich hin und so wollen wir uns positionieren, dann ist das für das Unternehmen gut, aber natürlich auch für das Vertriebsteam. Ne? Also wenn man das Vertriebsteam das selber rausfinden lässt, geht es meistens in die falsche Richtung. Ja. Das ist das eine. Und das andere ist, glaube ich, das Thema Vertriebsführung und Kultur, dass du halt eine sehr gute Vertriebsführung hast. Da können wir gerne nochmal drüber reden, was das tatsächlich bedeutet. Die es auch in der Lage ist, eine Vertriebskultur einzuführen und dann halt auch mit Leben zu füllen. Ja, also wenn du in den Laden reinkommst, in eine Vertriebsmannschaft, wo du merkst, boah, da brummt es, da ist Energie, die ziehen an einem Strang und so weiter. Du spürst das innerlich, du spürst es im Bauch, dass ja, da richtig Gas drin ist und nicht nur heiße Luft und so weiter. Das ist das, was ich mit Vertriebskultur meine.
Gibt es noch welche, wo du reinkommst und denkst, oh mein Gott, das läuft ja gar nicht hier und hier muss ein bisschen was anders funktionieren? Gibt es das auch? Oder wie oft?
Das sind eigentlich die meisten. Also okay. Ich würde mal sagen, 70-80% der Vertriebsmannschaften ist noch eine Menge Luft nach oben.
Woran liegt es? Keine Ziele?
Können die auch nichts für. Bitte?
Woran liegt es? Keine Ziele oder was ist das Problem?
Gut, also müssen wir vielleicht mal vorne anfangen. Also wie gesagt, oft hast du halt keine anständige Vertriebsführung. Also wir haben ja sehr viele Vertriebsmannschaften im Mittelstand, wo der Vertriebsleiter eigentlich in Teilzeit angestellt ist. Der hat noch eigene Kunden, die er bedienen muss, muss Key Account Manager betreuen oder Key Accounts betreuen, als Key Account Manager arbeiten. Meistens hat er noch den einen oder anderen Nebenjob, was er auch noch so machen muss. Und wie gesagt, wenn du mehr als 6-7 Leute führst, dann funktioniert das einfach nicht. Ja, und dann haben wir natürlich immer das Problem, gerade im Vertrieb, dass oft die besten Verkäufer zum Vertriebsleiter gemacht werden, ne, die besten Zahlen haben und so weiter, die größten Kunden haben, die werden irgendwann zum Vertriebsleiter. Aber die Skills und Eigenschaften, die du brauchst, um eine Mannschaft zu führen, sind nicht dieselben, die du brauchst, um erfolgreichen Abschluss zu erzielen. Teilweise ist es sogar diametral. Es gibt Leute, die vereinen das ineinander, aber das ist eher die Ausnahme. Ja? Aber wenn du einen sehr egozentrischen Top-Verkäufer zum Vertriebsleiter machst, dann verlierst du deinen besten Verkäufer und du machst deine Mannschaft bekloppt.
Wird auf jeden Fall beides spannend. Jetzt haben wir ja gesagt, lass uns mal vorne anfangen, Christopher, mit dem Thema, was macht gute Führung aus? Das eine Thema hast du ja schon angesprochen, das heißt, der Vertriebsleiter hat auch Zeit, den Vertrieb zu leiten und nicht 30 Nebenjobs. Woran erkennst du eine gute Führungskraft? Weil du hast ja auch eine lange, lange Zeit mit Recruiting, im Headhunting gearbeitet und dafür gesorgt, dass die möglichst richtigen Leute an die richtigen Stellen kommen. Woran erkennst du es?
Also erstmal muss er eine gute Struktur vorgeben. Also gibt es, glaube ich, eine ganze Bandbreite. Aber sagen wir mal, er sollte eine gute Struktur vorgeben. Das heißt, im Prinzip sollte schon mal jeder im Vertrieb wissen, was seine Ziele sind und wo er mit seiner aktuellen Leistung gerade steht. Ja, und das vielleicht im Vergleich zu gestern, also Umsatz, Deckungsbeitrag, Marge, je nachdem, ja, im Vergleich zu aktuellen Monat, Year to Date, aber auch im Vergleich zu den anderen Verkäufern, dass man hier schon mal eine Transparenz schafft. Ne? Dann, dass er regelmäßig strukturierte Vertriebsmeetings durchführt, die auch einen Zweck haben, nicht nur irgendwie Number Crunching oder Bad Performance Bashing, das sehen wir ja auch immer in so Vertriebsmeetings. Also die meisten Verkäufer hassen ja Vertriebsmeetings, aber man kann Vertriebsmeetings auch richtig, richtig gut machen. dass er dafür sorgt, dass Erfolge und Gewinner gefeiert werden und dass Misserfolge kritisch analysiert werden, dass er regelmäßig 1-zu-1-Meetings mit seinen Verkäufern, mit seinen Direct Reports durchführt. Da sehen wir schon, wenn du 8-9 Leute hast und selber noch verkaufst, kriegst du das auf keinen Fall auf die Rille. Und dass er auch regelmäßig mit den Kunden draußen beim Kunden ist, mit den Verkäufern draußen beim Kunden ist oder in den jetzt sind es ja oft Online-Meetings, dass der regelmäßig sich einklingt und sieht, okay, wie sind meine Leute drauf, wie verkaufen die und was passiert eigentlich da draußen an der Front, was erzählen die Kunden. Ja? Und das in der richtig abzuwägen, das sind schon mal ein paar ganz gute, jetzt gar nicht mehr Eigenschaften, sondern eher Aktivitäten, die einen guten Vertriebsleiter ausmachen.
Ja, genau. Also das sind jetzt die guten Aktivitäten und die es braucht natürlich. Also gerade dieses Thema Side-by-Side, um 1-zu-1 mit den Leuten noch zu reden. Zahlen sind wichtig, Zahlen zu analysieren, bin ich absolut bei dir, die zu nutzen. Aber wie gesagt, am Ende des Tages findet das Leben auf der Straße statt oder halt heute leider auch viel zu vielen Online-Meetings. Aber was sind so die Skills, die die Leute mitbringen dürfen?
Als Verkaufsleiter?
Yes.
Also ich glaube, dass du grundsätzlich schon mal wissen solltest, wie Verkaufen funktioniert. Also dass du das halt drauf haben solltest. Also du musst jetzt nicht der beste Verkäufer sein. Ne? Also wenn wir uns den Fußball angucken, die besten Trainer waren eigentlich nie Top-Spieler. Also es ist relativ selten, dass ein Top-Spieler auch der beste Trainer wird, weil der Skillset ist halt ein anderer. Es gibt solche Leute, was ich Beckenbauer war sicherlich so ein Fall, aber es ist eher selten. Ne? Also das heißt, er sollte grundsätzlich wissen, wie das Ganze funktioniert, aber er muss es halt auch von außen betrachten. Er muss sehr selbstreflektiert sein und dann muss er halt die grundsätzlichen Eigenschaften von einer guten Führungskraft mitbringen. Und führen ist ja so schwierig, weil du eigentlich dich immer auf einem Grat bewegst. Ja. Du musst natürlich dafür sorgen, dass die Leute sich an die Regeln halten. Du musst aber genauso gut bestimmen können, wann es mal Sinn macht, von den Regeln abzuweichen. Du willst ja nicht so ein Kommisskopf werden. Ne? Die Leute müssen dich mögen, aber du darfst nicht ihr Freund sein. Ja? Du musst draußen beim Kunden sein, aber du darfst auf keinen Fall der sein, der dann immer hingeht und sagt, hier komm, ich mache den Abschluss, geh mal zur Seite, ich mache das schon. Ja? Immer wenn ein Problem kommt, dann gehe ich hin und löse das. Ja? Ja. Also diese Abwägung, wann muss ich mich eigentlich vor die Mannschaft stellen und sagen, hey, alle mir nach, Attacke. Wann muss ich mich eigentlich nach hinten begeben und sagen, macht ihr das mal, ich sage euch, wie ihr euch aufstellen müsst, ich gebe euch die Mittel mit, dass ihr erfolgreich sein könnt. Das macht eigentlich immer eine gute Führungskraft aus und im Vertrieb ist das, glaube ich, nochmal ganz besonders wichtig.
Ja, du bringst ja immer die Parallelen zum Sport, bin ich ja ein großer Freund davon. Es ist wie im Fußball, es gibt halt wenig bis keine, eher keine als wenig erfolgreiche Spielertrainer. Ja? Das ist halt genau die Kombination.
Ach, sowieso.
Ja. Das ist halt eben genau die Mischung ist halt gefährlich, deswegen. Klar will man irgendwie ein Stück weit auch Vorbild sein auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite bringt es ja auch nichts, wenn ich dann im Prinzip das entscheidende Tor versuche zu schießen, sofern es dann halt auch klappt, sondern ich muss ja dieses Wissen, die Fähigkeiten multiplizieren, dass meine Mannschaft halt in Summe halt besser wird. Du hast ja von 6 bis 7 Leuten gesprochen, die es zu führen gilt. Wenn die 6 bis 7 ihre Tore schießen, wäre halt besser.
Ja, und vor allen Dingen in dem Moment, wo du auf dem Platz rumläufst, hast du keinen Überblick mehr über das Spiel. Ja, weil du musst, in dem Moment, wo du dich auf den Ball konzentrierst, ja, und selber versuchst, das Tor zu schießen oder abzugeben, hast du keinen Blick mehr auf das Spiel. Ja, und der Trainer muss ja von außen auf das Spiel gucken. Er muss gucken, was macht die gegnerische Mannschaft, was macht meine Mannschaft, können die richtigen Positionen einnehmen, machen die richtigen Sachen richtig. Und das Gleiche gilt für den Vertrieb auch. Und der Punkt ist, sobald du anfängst, auf dem Platz rumzurennen, stellst du dich ja auch in Wettbewerb zu deinen Leuten. Ja, du zeigst denen, hey, ich bin besser als ihr.
Sofern es klappt. Also du kannst ja nur verlieren, weil wenn du besser bist, dann heißt das wird ja von dir erwartet. Wenn du dann aber nicht besser bist, dann ist es halt schwierig für die Glaubwürdigkeit.
Ja. In der Wahrnehmung. Und dann, wie gesagt, ist auch immer der Punkt, ich sehe das, ich habe letztens mit einem Vertriebsleiter gesprochen, der sagt, ich werde noch wahnsinnig, ich gehe jetzt schon immer echt extra früh ins Büro, ich bin jetzt schon 7 da. Wenn ich 7 ins Büro gehe, dann stehen schon 3 Leute vor meinem Büro und warten auf mich, dass ich komme. Ja? Wo ich immer sage, okay, da machst du grundsätzlich was falsch in deinem Management, ja, wenn das so ist.
Die Frage, die ich mir stelle, ist, was wollen die von dem?
Wollen sie wissen, wie es geht, wahrscheinlich.
Oder die kommen mit Fragen. Konfigurieren.
Die kommen mit Fragen, die sagen, hier, ich habe hier, der Kunde will nochmal einen Rabatt haben, ich weiß nicht, wie ich das Angebot konfigurieren soll, ich kann mich nicht in mein System einloggen, die Produktion liefert nicht das, was ich dem Kunden zugesagt habe, der ganze Kram von morgens bis abends. Ja. Und dann, ich liebe das ja, wenn dann Vertriebsleiter sagen, ja, meine Tür ist immer offen, sage ich, wenn deine Tür immer offen ist, machst du grundsätzlich was falsch. Ja. Ja? Also du Mädchen musst natürlich für deine Leute erreichbar sein, aber du musst natürlich auch in der Lage sein, erstmal einen klaren Gedanken zu fassen, das hilft ja, ne? Ja. Und natürlich auch, sag mal, Konzepte durchdenken, dich mit deinen Leuten beschäftigen. Das schaffst du auch nur, wenn du dir die Freiräume einräumst. Ne? Ja.
Ich finde es ja gut mit der offenen Tür, wenn es bedeutet, dass der Vertriebsleiter nicht da ist, weil er auf der Straße ist mit seinen Jungs oder seinen Mädels. Weil dann ist okay. Aber dieses permanent rein-raus, weil, wie du es ja auch beschreibst, diese Abhängigkeit, dass im Prinzip dann auch der Vertriebsleiter zum Flaschenhals wird, um die Dinge zu lösen, Reklamationen zu lösen, Preiskalkulationen zu machen, ist halt Katastrophe. Wie du vorhin auch schon auf Christians Frage gesagt hast, ist halt leider die Realität. Ne? Also die meisten, wenn du sie fragst, wie oft warst du mit deinem Team dieses Jahr unterwegs auf der Straße bei Kunden oder halt auch selbst in Online-Meetings, da müssen die schon verdammt lange überlegen. So, und wie wollen sie den Bezug halten zu den Themen, aber halt auch, wie wollen sie ja auch ein Stück weit ihre Mannschaft auch coachen, weil das ist ja eigentlich auch eine Aufgabe, die müssen die Leute auch besser machen.
Die Stärken rausarbeiten, dass sie eben nicht vorm Büro stehen, sondern dass sie Selbstbewusstsein haben, solche Dinge auch mal irgendwie anzugehen und zu lösen vor allem.
Gut, das ist ja das klassische Monkey-Management, ne? Also der kommt mit dem Affen auf der Schulter und will quasi den Affen bei dir ablegen und da musst du halt ganz konsequent sagen, also das ist immer das Erste, was ich mache. Auf keinen Fall, wenn die dir eine Frage stellen, die beantworten, sondern erstmal sagen, okay, was würdest denn du tun?
Genau.
Ja? Oder was könnte man denn noch machen, um diese Frage zu beantworten, außer zu mir zu kommen, ja? Also du musst weil sonst ist es ganz oft so, also du weißt ja als Vertriebsleiter, ich bin ja eh der Cleverste und der Schlauste, ich weiß eh alles am besten, ja? Und meistens sagen die, komm, gib's mir, ich kümmere mich drum. Ja, das heißt, du bekommst den ganzen Kram und am nächsten Tag kommt der dann noch zu dir und sagt, komm, hast du es schon gemacht? Hast du es schon erledigt?
Ja? Was hast du denn eigentlich schon gemacht? Ja. Welche geistige Vorleistung ist denn eigentlich schon erbracht, um das Problem zu lösen?
Ja, genau. Also du musst die Leute eigentlich wieder wegschicken und musst sie dazu erziehen, quasi die operativen Probleme selber zu lösen. Ja, und wenn man ein Thema gelöst hat, muss man sagen, okay, mit dem Problem kommst du aber jetzt nicht nochmal zu mir. Also jetzt weißt du ja, wie man es löst. Ne?
Aber also, das ist immer beim nächsten Thema, was damit einhergeht, ich muss dann natürlich meiner Mannschaft auch das Vertrauen geben, Dinge zu entscheiden und auch mal Dinge zu lösen. Wenn sie sich nicht sicher sind, sollen sie halt im Zweifel zweimal Rücksprache halten. Nicht im Sinne, löst mal für mich, sondern sagen, ich habe mir Folgendes überlegt, ich würde so vorgehen. Klingt es für dich okay? Ja, nein. Ja. Aber dann muss ich sie auch lösen lassen und darf dann natürlich, wenn sie vielleicht einen Fehler machen, nicht einfach nur sinnlos draufhauen. Was, ja, dann, du hast gesagt Zahlenbashing, aber es ist ja nicht nur Zahlenbashing teilweise, sondern es findet ja in manchen Vertriebsorganisationen dann auch Menschenbashing statt. Ist halt schade, aber du erziehst dir die Leute so, wie du sie halt dir erziehst. Also dieser Spruch, nach 5 Jahren hast die Mannschaft, die du verdienst, hast, stimmt halt nach wie vor.
Nach zwei Jahren.
Nach 2 Jahren.
Geht schnell. Also deine Leute zur Unabhängigkeit oder zur Abhängigkeit erziehen, das geht relativ schnell, ne? Ja. Also es gibt ja beim Militär gibt es so eine Übung, wenn du dann irgendwie da im Gefecht bist, dann kommt der Schiedsrichter und geht zur Führungskraft, sagt, ausgefallen. Du bist nicht mehr dabei. So, und dann ist immer spannend, was macht denn die Mannschaft jetzt? Ja, stehen die jetzt alle rum und sagen, ja, keine Ahnung, der weiß ja, wo es lang geht. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich machen soll, ja. Oder hat der Führungskraft seine Leute so trainiert, dass sie wissen, ah, wir sollten das und das hin, wir sollen da hinten hin. Das war die Aufgabe, das ist die Problem, das ist das Lager. Also ich kann jetzt quasi auch den Job übernehmen. Ich weiß jetzt am besten, wie es weitergeht. Also dieses Konzept von dezentrale Führung, ja, also habe ich meine Leute enabled, dass die wissen, hey, das ist eigentlich das, wo wir hinwollen. Ja? Das sind die Kunden, die wir bearbeiten wollen. Das sind die Märkte, die wir erobern wollen. Das ist, wie wir in den Wettbewerb schlagen wollen. Und jeder gibt seinen Beitrag dazu, da hinzukommen. Weil auch diese Überzeugung, ich als Vertriebsleiter weiß eh alles am besten und das andere sind eh Idioten, deswegen muss ich dann noch den ganzen Tag erzählen, wie sie ihren Job machen müssen, das führt halt nicht zu Sales Excellence normalerweise.
Nee, das führt ins Desaster. Ja? Und die Frage ist, wie lange bleibt denn der Vertriebsleiter halt am Ende des Tages auch? Du hast am Anfang auch gesprochen über das Thema Struktur und Ziele, ja, und dass ich natürlich da auch das vorgebe. Was ist dir da in der Zusammenarbeit wichtig, wenn du mit dem Vertriebsleiter loslegst? Wo schaust du hin? Was erarbeitet ihr gemeinsam?
Also wir müssen mal gucken, wo die Leute stehen. Ne? Also ich frage eigentlich immer so grundsätzlich so auf einer Skala von 1 bis 10, ja, wo 1 ist quasi Steinzeit, 10 ist ein voll ausgebauter, integrierter Vertrieb mit den richtigen Tools und wo siehst du dich selber? Und da setzen wir eigentlich an. Ne? Also klar, also grundsätzlich geht es ja darum, okay, normalerweise ist es ja so, dass der Vertriebsleiter seine Ziele von der Geschäftsführung bekommt. Ja, also die Geschäftsführung sagt, wir wollen das und das erreichen. Daraus leiten sich die Vertriebsziele ab. Ja, wir wollen das an Umsatz, das an Marge erzielen, idealerweise auch in dieser und jener Kundengruppe. Und wir glauben, dass der Vertrieb das schaffen kann, weil wir die und die und die Wettbewerbsvorteile haben und die Maßnahmen, um den Markt zu bearbeiten. Das bekommt eigentlich der Vertriebsleiter. Und der bricht das ja dann quasi runter auf seine Leute. Ne? Da hast du vielleicht Innendienst, du hast Außendienst, du hast vielleicht Key Account Management. Der bricht das auf die Leute runter und idealerweise schafft das halt, dass seine Leute dann von sich aus, wenn ich denen die Mechanik erkläre, einem guten Verkäufer, und sage, pass auf, wenn du so und so viele Telefonate, jetzt mal einfach gesprochen, ne? Wenn du so und so viele Telefonate machst, du machst 10 Telefonate, kriegst du einen qualifizierten Termin. Wenn du 3 qualifizierte Termine machst, kriegst du einen Auftrag. Durchschnittliches Auftragsvolumen sind 100.000 Euro. Das Ziel für dieses Jahr bei dir sind 1,2 Millionen. Jetzt zeig mir mal, wie du dein Gebiet organisierst und wie du dein Jahr planst und das nächste Quartal. So, das will ich eigentlich, dass die Leute da hinkommen, dass sie das von sich aus machen. Ja? Also ich bin großer Freund davon, dass auch jeder Verkäufer mal so einen Businessplan fürs Jahr erstellt. Wie will der denn seine Ziele erreichen? Was könnte er denn noch tun? Was sich das ein Inhouse-Seminar macht, eine Hausmesse organisiert, versucht in Podcasts reinzukommen und da seine Expertise zu machen, was auch immer, dass die Leute selber auf Ideen kommen, wie sie denn ihr Bereich bearbeiten. Weil damit schaffe ich es ja auch, dass die Leute selber anfangen zu denken, selber ihren Markt zu arbeiten. Je mehr Intelligenz ich auf den Markt draufschmeiße aus meiner Vertriebstruppe, umso erfolgreicher sein. Und dann musst du die Leute natürlich dafür verantwortlich machen. Ja, wenn du sagst, hey, du hast doch gesagt, du willst 5 Termine pro Woche machen. Wir haben jetzt hier Ende Januar und du hast eigentlich bis jetzt im ganzen Monat erst 5 gemacht. Also wenn das so weitergeht, das wird nicht funktionieren.
Ja, also wie gesagt, ich habe noch überlegt, bei deiner Rechnung die ganze Zeit mit den 1,2 Millionen in 100.000 brauchst du aber 12 Aufträge, da bist du ja schon im Januar oder im Februar bist du ja schon fertig. Aber
kommt doch an, wie schwierig es ist, die Termine zu kriegen, ne?
Ja, genau. Na ja, gut, du hast ja gesagt, 10 Anrufe, ein Termin, also in der Hinsicht läuft der relativ easy. Aber ich hing gedanklich noch an einem anderen Punkt, weil in den meisten Unternehmen läuft es ja eher so, dass die Geschäftsführung sich überlegt, oh, wir haben dieses Jahr den Umsatz gemacht, nächstes Jahr wollen wir 10% mehr Attacke. Also nicht so runtergebrochen, wir haben die und die Innovation und die Wettbewerbsvorteile für folgende Kundengruppe. Das klingt ja so schön, wenn das so laufen würde. Aber in den meisten Unternehmen läuft es ja auch da im Prinzip über dem Vertriebsleiter nicht so, sondern heißt wieder 10% auf Vorjahr. Und die Vertriebsplanung läuft halt eben anders, dass man sagt, okay, du hattest letztes Jahr den Umsatz, machst 10% mehr, du hattest den Umsatz, machst 10% mehr. Und dann hängt man da vielleicht noch eine Prämienregelung dran, keine Provisionsregelung, sondern eine Prämienregelung dran und wundert sich dann, warum auf der anderen Seite manch guter Vertriebler mittags um 15 Uhr eincheckt im Hotel, ja, den Wellnessbereich von A bis Z auswendig lernt, weil er genau verstanden hat, dass er, wenn er jetzt Gas gibt richtig, dann muss er halt im nächsten Jahr noch mehr und noch mehr und noch mehr machen. Also das ist für mich ein Fehler im System und wie gesagt, die einfache Planung einfach 10% zum Vorjahr ist immer Klassiker. Ja.
Leider. Wie gesagt, ich will halt nicht von jedem eigentlich einen Plan haben, wie er seinen Markt bearbeiten kann. Also im Idealfall ist es ja so, dass ich jedem Verkäufer ein individuelles Ziel gebe als Vertriebsleiter. Ja. Ja, dass ich mir das Gebiet angucke, was er für ein Potenzial hat, auf welcher Stufe er eigentlich schon steht, von seinem Skill-Level, ja, und von seinem verkäuferischen Level. Ist er schon auf dem Challenger-Niveau? Brauche ich das überhaupt? Auf welchem Niveau ist er? Und dass ich mit jedem einzelnen Ziel vereinbare, das er erreichen kann. Das vielleicht sogar noch aufgesplittet nach Neukunden- und Bestandskundengeschäft und so weiter. Das ist aber dann schon die hohe Schule. Ne? So, und wenn er das Ziel übererreicht, kann er natürlich auch idealerweise, du hast das Provisionssystem angesprochen, kann er natürlich nochmal deutlich mehr verdienen. Ja, also da will ich ja eigentlich hin mit den Leuten. Aber das haben die meisten nicht. Die meisten Provisionssysteme sind ja auch kontraproduktiv. Ne?
Ja, die schaden sich halt eher leider.
Es gibt noch einen extra Teil beim Thema Sales Excellence. Das ist nur das Thema Talentmanagement und Recruiting, wo halt auch das Thema Gehaltssystem und so weiter drin ist. Ne?
Ja. Ich würde noch ein Thema kurz wechseln wollen. Du hast gerade eben angesprochen, zwischen Steinzeit und hochgerüsteten Vertrieb, ich weiß nicht mehr, wie du das genannt hast. Du hast die Tools angesprochen. Wie viel Tools, Automation und gegebenenfalls KI brauche ich heute im Vertrieb?
Also es hängt wahrscheinlich so ein bisschen von der Branche ab und aber auch von dem Status deines Vertriebs. Also wenn du halt ansonsten eine Mannschaft hast, die nicht besonders proaktiv ist, wird wahrscheinlich die KI hier auch nicht so richtig viel weiterbringen. Aber wenn du eine Mannschaft hast, die da schon gut eingeschwungen ist. Also ich finde, KI kann dir ja vor allen Dingen helfen, Routineaufgaben zu beseitigen. Ja. Da kannst du natürlich heute mit anfangen. Also wenn du zum Beispiel jetzt einen Kundencall online hast und du sagst zum Kunden, haben Sie was dagegen, dass wir das transkribieren, dieses Gespräch? Ne? dann hast du auf jeden Fall schon mal einen Riesenvorteil, weil du ja quasi den O-Ton schon transkribiert hast. Ja, also das kann ja nicht jeder heute sofort anwenden und hat davon einen Riesenvorteil, zum Beispiel. Ne?
Wie siehst du denn den Status quo? In wie vielen Organisationen oder wie technisiert sind unsere Vertriebsorganisationen in Deutschland schon?
Also ich habe irgendwie mal gelesen, dass 70% der mittelständischen Unternehmen immerhin schon mal ein CRM-System haben.
Aber es ist ganz offen. Haben die gewusst, dass die Excel nicht als Antwort zählt? Oder?
Ja, Excel gilt nicht, ja. Ah, okay. Also schon ein CRM-System. Also das ist, sagen wir mal, wie gesagt, das ist oft auch nicht vorhanden. Und es ist ganz oft, wenn ich zu einem Unternehmen komme, dass die gerade, ja, da sind wir gerade am Wechseln. Da sind wir gerade, da bauen wir, führen wir gerade was Neues ein. Ja? Also CRM-System ist ja eigentlich die Grundlage. Das ist ja quasi da, wo wir ja die Aktivitäten reinmachen, wo wir die Planung reinbauen und so weiter und so weiter. Wie gesagt, da ist der Stand auch noch unterschiedlich. Das hängt, glaube ich, auch ein bisschen von den Branchen ab. Also die Branchen, die stärker in der IT drin sind, Software und so weiter, die sind deutlich weiter als jetzt die klassisch nur Stahl und Eisen machen und so weiter. Jetzt mal über alle gemacht. Die Konzerne sind sicherlich weiter als die Mittelständler und die kleinen Unternehmen, wobei es natürlich auch kleine Unternehmen gibt, die schon perfekt aufgestellt sind, super Toolstack haben und so weiter. Und bei AI, glaube ich, ist es wirklich ein Mix. Also das ist so ein bisschen wie, als das iPhone aufkam. Ne? Da haben die Firmen immer noch gesagt, nee, du musst deinen BlackBerry behalten, weil das hier in der Policy verankert ist und so weiter. Die Leute haben aber ihre iPhones trotzdem mitgebracht, weil die halt deutlich cooler und besser waren und viel mehr konnten. Und jetzt ist das auch so, dass ganz viele Leute halt selber, also die progressiven KI anwenden, weil sie halt merken, dass das viel, viel cleverer ist im Prinzip. Ne?
Ja, also in jedem Fall will natürlich auch jeder irgendwas Schlaues zum Thema sagen können, wenn es um KI geht, glaube ich. Und ich glaube, halt da geht auch viel schief. Ja?
Du hast halt die Leute, die das grundsätzlich ablehnen. Das hast du ja immer. Ne? Die wollen eigentlich, dass es verboten wird. Ja, ist bestimmt nicht erlaubt, dass wir das machen. Ne? Und dann hast du halt die Progressiven, die sagen, ich probiere alles aus, was da so kommt. Und die große Masse ist irgendwo in der Mitte, die halt sagen, ja, ich warte mal darauf, dass mir jemand den Auftrag erteilt, dass ich mich jetzt damit beschäftige. Ne?
Findest du es gefährlich, wenn jetzt dieser KI-Hype ins Unternehmen kommt und die Grundstrukturen technologisch gar nicht bestehen? Das heißt, wenn wirklich eine Firma kein CRM hat oder eine vernünftig geplante Datenhaltung und es wird dann irgendwie stationär mit irgendwelchen KI-Tools experimentiert, sage ich jetzt mal. Kommt das vor? Nee. Hast du die Erfahrung?
Ja, das kommt ständig vor. Aber wie gesagt, also es gibt halt dann, gut, du hast ja mittlerweile Gemini überall oder Copilot, das jetzt über Microsoft läuft, ja, wo das quasi in jedem Tool schon eingebaut ist, in jedem E-Mail-Client ist es schon eingebaut und so weiter. Also das halte ich jetzt nicht für gefährlich. Das ist ja auch hilfreich. Also es spart ja oft auch Zeit, ne? Und wie gesagt, also wenn ich ein Kundengespräch transkribieren kann und dann mit der KI darüber sprechen kann, wie ich jetzt quasi ein Follow-up mache, wie ich ein Angebot gestalte und so weiter, das sind schon Riesenvorteile, die du relativ schnell nutzen kannst.
Ja.
Und wenn der Kunde zustimmt, ist es ja auch datenschutzmäßig eigentlich weniger ein Problem. Ne?
Genau, wenn er zustimmt, wenn er gefragt wird, tatsächlich, ja, bevor transkribiert wird. Ja.
Aber wie gesagt, meine Erfahrung ist eigentlich, dass da kaum jemand Nein sagt. Ne? Ich sage dann auch immer, wir schicken ihn dann auch direkt, also wir erstellen auch, eine Zusammenfassung, die schicken wir ihnen direkt zu und so weiter. Ne? Das ist super. Also. Ja.
Spart halt auch viel Zeit, weil ich meine, das Thema Besuchsberichte ist halt auch früher schon das A und O gewesen. Früher musste es sich halt abends hinsetzen gefühlt.
Ja.
Ja, und oder morgens, und beides wurde halt so rudimentär gemacht. Aber die Qualität von einer guten Datenpflege ist, also auch Besuchsberichte, ist natürlich das A und O für den Follow-up-Termin, einfach der, wo es weitergeht, wie kann ich ansetzen. Stichwort auch zwischenmenschliche Beziehungsebene, die man ja damit besser im Hinterkopf hat. Also du hast es gesagt, diese Routineaufgaben, um die geht es halt. Es geht halt darum, die Zeit, die ich nicht am Kunden bin, zu optimieren, um die Zeit am Kunden zu maximieren, ja, sozusagen.
Also wie gesagt, in den CRM-Systemen, da kommt das ja jetzt eh überautomatisch rein, dass du Lead-Scoring zum Beispiel reinbaust oder sonst irgendwas, Outreaches und so weiter. Da sind, glaube ich, eine Menge Möglichkeiten. Aber schon allein diese Besuchsberichte zu automatisieren. Und was zum Beispiel auch echt cool ist, zum Beispiel, du kannst dich ja viel mehr auf den Kunden konzentrieren, weil du nicht mehr mitschreiben musst.
Ja.
Ja. Und ich frage dann oft dann auch die KI nochmal, okay, erklär mir nochmal, was ist aus deiner Sicht das Problem des Kunden und was ist das Problem hinter dem Problem? Weil manchmal hört auch die KI, also wir haben ja alle unseren Bias, ne? Wir versuchen ja immer auf irgendwas zu hören, wo wir darauf anspringen können. Manchmal übersehen oder überhören wir auch Sachen und auch da kannst du die KI für nutzen. Normalerweise muss dann halt der Vertriebsleiter mit reingehen und sagen, guck mal, hast du das gehört, dass, oder der Coach, den du mit dazu hat. Da kann die KI dir natürlich super helfen, ja, besser zu werden, Zeit zu sparen, effektiver zu werden. Das ist voll cool.
Zwischen den Zeilen lesen und was auch toll ist, natürlich Bewertung des Gesprächs.
Ja. Und dann hast du jetzt im Prinzip auch schon Sales Enablement Tools, die quasi im Gespräch noch mitlaufen und sagen, hey, dein Redeanteil ist mal wieder bei über 60%. Ich würde mal bremsen. Oder die auch schon sagen, ah, da kam jetzt gerade ein Kaufsignal, da kam ein Einwand, und dass dir auch schon Vorschläge gibt, wie du mit dem Einwand umgehst. Das gibt es ja alles schon. Nicht so kompliziert. Ne?
Ich war das erste Mal schockiert, als ich das getestet habe für mich, als ich dann meine Wortanzahl pro Minute gesehen habe im Vergleich zu dem, was vielleicht gut wäre. Das fand ich und dachte ich so, ups, habe ich ja schon tausendmal gehört, aber da sieht man es wieder mal schwarz auf weiß. Aber da muss ich als Vertriebsleiter muss noch meine KI mitschicken, da muss ich selber gar nicht mehr rausfallen, wenn ich die KI alles schon erkennt.
Ja, aber das teilweise sehen wir das. Also die, du hast Systeme, die Gespräche komplett mittracken, die auch gegen einen Playbook laufen lassen, die dir sofort eine Accuracy sagen, wie stark du dich an das Playbook gehalten hast und so weiter. Und der Vertriebsleiter kriegt eigentlich nur die Bottomline, ja, oder die Bird's Eye View und sagt dann, okay, dessen Gespräche sind ziemlich schlecht, da muss ich nochmal ran, da muss ich nochmal einen Trainer vorbeischicken oder selber hingehen und so weiter. Ist doch genial.
Ja, das ist genau das, was wir eigentlich wollen. Ja? Du hast halt mehr Daten in dem Zusammenhang, ja, genau. So, und das, wie gesagt, kannst du ja heute nutzen in der Vorbereitung auf Trainings, wenn es der Kunde zulässt. Und du weißt halt einfach schon mal besser, wo du stehst. Wie gesagt, ich nutze es ja für mich, ich gehe ja immer noch ins Shadowing, bevor ich ins Verkaufstraining gehe, um zu sehen, wo stehen wir. Aber diese Informationen in der Zukunft helfen dir natürlich auch als Verkaufstrainer, dass du einfach besser weißt, wo kannst du ansetzen und wer steht auch wo. Aber vielleicht auch, um einen Querschnitt, wie gesagt, zu kriegen über das ganze Team.
Ja. Und das ist übrigens ein großer Punkt. Also wenn es geht, würde ich auch dem Vertriebsleiter nicht diese Coaching-Rolle geben. Ich würde lieber einen externen oder internen Vertriebstrainer nehmen, der die Leute coacht. Ja? Weil du hast als Führungskraft und gleichzeitig coacht, gibt es eine Menge Probleme. Da könnte man nochmal eine eigene Folge zu machen. Es ist eigentlich immer besser, wenn du jemanden hast, von dem du weißt, dass der quasi das so trainiert, wie du es haben willst, der sich dann auch um die Mannschaft kümmert. Also du hast ja zum Beispiel bei Hilti gibt's festangestellte Vertriebscoaches, die nur mit den Leuten rausfahren und dafür sorgen, dass die das Richtige beim Kunden machen.
Ne? Ja, gibt es in anderen Unternehmen auch. Das ist natürlich dann immer schön, wie gesagt, wenn du als externer Trainer kommst, dann hast du dann trotzdem noch deine messbaren Effekte hinterher. Da geht es natürlich dann nochmal ein bisschen weiter. Aber absolut, also wenn es geht und wenn es das Unternehmen das finanziert, dass du separat interne Sales Coaches hast, wäre super.
Ja, oder ein Externer. Ein Externer geht ja genauso gut. Ne? Also ich glaube, das rechnet sich sehr, sehr schnell.
Absolut.
Sehr, sehr schnell. Also ich merke das immer, wenn ich mir so Gespräche anhöre oder mal mit rausfahre oder sowas, wo ich dann immer vorher sage, schon allein, ne? Zeig mir mal deine Vorbereitung. Wie bereitest du dich auf den Termin vor? Also wie Vorbereitung?
Ist die Adresse
frei und dann gucken wir mal, was passiert.
Genau. Also vor allen Dingen, wenn du das Verkaufstraining hinterher messen kannst, dann kannst du dem Kunden nach ein, zwei Monaten schon aufzeigen und sagen, guck mal, ist schon bezahlt, ja, die ganze Investition, weil die Abschlussquoten, das Cross-Selling, das Discount-Reduzierung, alles messen kannst. Wie gesagt, freue ich mich immer sehr drüber. Ich finde es immer eher schade, wenn ich es nicht kann, aber absolut. Wie gesagt, nur auch hier gilt, glaube ich, so wie 70% der Unternehmen nur ein CRM-System haben, ich glaube, dass nicht 100% und glaube ich auch keine 70% sich externe Sales-Trainer reinholen. Ja?
Leider. Also ich glaube, das ist immer eher unter 10%. Also ich meine, normalerweise hast du ja so, ja, wir gönnen uns mal was, wir machen jetzt einmal im Jahr einen halben Tag Vertriebstraining, damit wir mal so richtig gut werden. Ja?
Eine Keynote für eine Stunde. Ja.
Wo ich immer sage, hey, das kannst du dir sparen. Da schickst du deine Mannschaft lieber mal Nachmittag in den Zirkus. Da haben sie mehr Spaß, als wenn du jetzt da irgendwie mal so ein Vertriebstraining abfeuerst. Ne? Es sei denn, du hast wirklich eine Mannschaft, die auf Top-Niveau spielt, wo du sagst, hey, die Leute, die brauchen eigentlich nur noch Impulse, wo sie noch ein kleines Stückchen besser werden können. Ne? Dann kann das Sinn machen. Aber normalerweise musst du eigentlich dafür sorgen, sind wir wieder Analogie beim Sport. Ich meine, im Profifußballverein, die trainieren ja auch nicht einmal im Jahr. Ja, die trainieren 2-3 Mal die Woche, 3-4 Mal die Woche, ja, nur um ihr Niveau einigermaßen zu halten. Ja.
Christopher, bedeutet das aber dann tatsächlich, ich bin jetzt total schockiert, dass wenn es nur 10% machen, dass die anderen 90 ihre Führungskultur dann so ausleben, dass sie tatsächlich disziplinarisch und fachlich gemeinsam führen? Ich meine, da hast du ja den Zirkus jeden Tag im Büro, wenn das so läuft, ja? Dass der Chef nicht nur disziplinarisch, sondern auch fachlich hinterher ist. Ist der Anteil da wirklich so groß?
Ja.
Ja. Das gesagt, schockiert mich auch, tatsächlich jetzt.
Also wie gesagt, es gibt keine Matrix-Organisationen im Vertrieb. Ja?
Ich bin schon zu lange aus der Anstellung raus wahrscheinlich. Das schockiert mich schon.
Ja, also du hast ja oft auch gar keine Playbooks, ne? Also wo man sagen würde, was ist denn so, wie soll denn grundsätzlich so ein Verkaufsgespräch ablaufen? Ne? Was sind denn unsere USPs? Was ist dein Pitch? Ja? Wie läuft eine Kundenergründung und so weiter? Was sind so die typischen Einwände vom Kunden? Das wäre ja mal so eine Grundlage zu sagen, ja. Okay, das ist eigentlich so, wie wir typischerweise ein Verkaufsgespräch durchführen wollen. Ne?
Da muss ich eine Anekdote dazu erzählen, Christian. Also als ich dann irgendwann ja nach meiner Zeit den Geschichten davor in den Vertrieb gewechselt bin, gesagt, habe ich meinen Autoschlüssel bekommen, sagt, hier Andreas, dein Gebiet kennst du, das ist ganz Bayern, ganz Österreich, halb Sachsen, ja. Deine Kunden kennst du auch, weil du hast ja keine. Ja, mach viel, mach schnell, mach besser. Den Teil kennst du ja schon. Es gab noch einen zweiten Punkt bei einer Einarbeitung. Ich bin dann mit einem anderen Außendienstkollegen mitgefahren und das habe ich dann später rausgefahren, das war dann immer die Mitfahrtour. Da ist man dann zu seinen zwei, drei Lieblingskunden gefahren, die man seit 20 Jahren schon hat. Ja? Und dann fährt man da so rum und zeigt so, was man für tolle Kunden hat und sagt so, ey, voll geil, hier, guck mal, so mein Kunde und wir sind so toll. Wo die dann hingefahren sind, so aller Rollen, Bestellblock und haben eine Bestellung angesammelt. Wo ich sage, hat ja nichts mit Vertrieb zu tun. Ja. So. Und das ist halt oft die Realität. Das ist genauso, wie wenn der Vertriebsleiter dann sagt, so Kollegen, Hoffmann, mehr Neukunden bitte. Na ja, wie soll es gehen? Ja, musst mehr Kaltakquise machen. Okay, Chef, wie geht's? Ja, musst machen. Ja, so. Ja, was soll ich tun? Ja, machen. Ja, weil Chef hat halt auch nie telefonische Kaltakquise gemacht und kann es halt auch nicht und deswegen kann das halt auch nicht vermitteln. Und das, was dann passiert, ist halt draufhauen, wenn die Zahlen nicht stimmen. Jo. In vielen Unternehmen, nicht in allen.
Und dann kommt noch dazu, dass die meisten Verkäufer halt auch chronisch überlastet sind, dass die halt tausend Sachen zu tun haben, die mit Vertrieb meistens gar nicht so richtig viel zu tun haben. Sehr viele administrativer Kram, hinter ihren Projekten herlaufen, hinter der Lieferung herlaufen, in der Produktion rummachen irgendwie, damit ihre Bestellungen rausgehen, Reklamationen vom Kunden bearbeiten. Ich bin nicht mit Kunden, mit Leuten rausgefahren, Verkäufern. Da hat ständig das Telefon geklingelt, irgendein Kunde war dran, hat sich beschwert über irgendwas. Ey, ich würde durchdrehen. Ich würde wirklich durchdrehen. Ja? So, und ja. Und wie gesagt, das sind halt so Allrounder, das ist im Mittelstand üblich. Ne? Die sind halt ja, Account Manager, was auch immer das dann für die bedeutet. Die kümmern sich halt irgendwie um die Kunden. Aber Akquise haben die eigentlich nie gemacht. Und das ist ja das, wo es jetzt halt echt gefährlich wird, wenn die Aufträge halt nicht mehr automatisch reinkommen, wenn der Kunde halt nicht mehr kauft. Ja? Du fährst dann dahin und dann sagt er plötzlich, ach übrigens, letzten Monat sind wir zum Wettbewerb gegangen und der fällt aus allen Wolken, weil er sich da überhaupt nicht mit umgehen kann, das nicht geahnt hat, nicht verstanden hat, nie zugehört hat, welche Probleme der Kunde wirklich hat. Ja, das ist ja das, was jetzt Realität ist, oder der Kunde ist pleite. Ja, der Kunde ist pleite. Ja, und jetzt? Ja, das war eigentlich mein Hauptumsatzträger in dem Gebiet. Ja, und jetzt? Wie geht's jetzt weiter? Ja, und dann gucken die sich alle an mit großen Augen und sagen, ja, vielleicht wird es ja nächstes Jahr besser. Warten wir mal ab.
Ja, ja, das stimmt hier. Da die Hoffnung ja zuletzt stirbt, ist sie ja noch nicht gestorben. Also in der Hinsicht besteht ja noch Resthoffnung. Aber das ist genau das Thema, ist, wenn du halt einen Außendienst mitbegleitest und dann fährst du irgendwie von Dorf zu Dorf, von Stadt zu Stadt und dann machen die da ihre Bestandskundengeschichten, aber in der gleichen Straße gefühlt, wie es ja immer so ist mit der Ansammlung, gibt es dann irgendwie noch drei andere, die man eigentlich auch angehen könnte, aber da geht man halt nicht rein, weil die kaufen ja nicht. Aber da versucht man dann vielleicht einen Termin oder keine Ahnung, oder vielleicht auch nicht, aber irgendwie lässt man sie eigentlich links liegen und dann sterben halt 5% der Bestandskunden weg und dann habe ich einen 5% Umsatzverlust. Ja? So
ist das.
Und keine Neukunden.
Ja. Ja, und dann sind wir jetzt schon in der operativen Ebene. Ne? Aber wenn wir, wie gesagt, geht alles besser. Es gibt ja auch eigentlich immer in jeder Branche Unternehmen, die einen richtig gut aufgestellten Vertrieb haben. Also es ist kein Hexenwerk. Ja. Jedes Unternehmen kann das erreichen. Es ist nicht so schwierig. Ne? Man muss es halt nur wollen, man muss auch dann dafür sorgen, dass der Vertrieb halt anfängt, Vertrieb zu machen und die anderen Sachen dann halt nicht mehr so intensiv macht. Das ist alles machbar, also nicht sofort. Also ich sage immer, wenn wir so einen Change-Prozess angehen, ja, so 12 Monate musst du dir schon geben, damit du merkst, dass was passiert. Weil du musst das in den Köpfen ändern, du musst das in Prozessen ändern und so weiter und so weiter. Aber gehen tut das schon. Und jedes Unternehmen ist aufgerufen, sich damit zu beschäftigen, weil die Lage ist halt nicht mehr so rosig wie vor 10 Jahren. Ne?
Aber jetzt im operativen Sinn ganz kurz. Also die Frage nach der sinnvollen Aktivität pro Tag, die brauche ich nicht mehr stellen, weil das hast du eben schon gesagt, dass die meisten sehr damit beschäftigt sind, einfach Dinge zu tun, die eigentlich nicht so wirklich, sinnvoll sind. Aber noch eine trotzdem ein bisschen ketzerische Frage. Welche heilige Kuh im Vertrieb würdest du denn gerne schlachten? Was ist so das Ding, was alle machen, auch alle für wichtig halten, wo du eigentlich sagst, das ist überholter Kram, das müsst ihr eigentlich nicht mehr machen? Lieber aufhören also damit.
Also ich fang nochmal da an, was du gerade gesagt hast. Also der typische Vertriebsalltag ist eigentlich, dass die Verkäufer zu 99% reaktiv sind. Ja? Das heißt, was macht ein Verkäufer, wenn er morgens ins Büro kommt, Kaffee holen, ein bisschen quatschen, setzt sich hin und liest erstmal seine E-Mails. Ja? So, und dann fängt er an, die E-Mails wahrscheinlich zu beantworten, je nachdem, was ihm wichtig erscheint und so weiter. Dann ist der Vormittag meistens schon rum. Da geht er ins Meeting, dann hat er vielleicht irgendwie einen Bestandskunden-Call und dann ist der Tag eigentlich schon rum. Ja? Und ich sage eigentlich immer, Wirth hat ja mal gesagt, wir müssen Druck auf den Markt ausüben. Ja, idealerweise mehr als der Wettbewerb. Druck auf den Markt beheizt. Wir müssen Präsenz beim Kunden zeigen. Über Telefonate, über Online-Meetings, über Besuche, von mir aus auch über Mailings und so weiter. Wir müssen beim Kunden präsent sein. Ja? Und das schaffst du nicht, indem du abwartest, was passiert. Du musst aktiv werden. Ne? Und das ist eigentlich das, wo ich immer sage, die erste heilige Kuh, die wir eigentlich schlachten, wir fangen mal an, so 1, 2, 3 Slots in die Woche einzuplanen, wo jeder Verkäufer nur aktiv ist, ja, wo wir sagen, okay, mit welchen Kunden möchtest du mal in Kontakt gehen? Wen hast du schon lange nicht mehr angerufen? Wo wollen wir mal Termine haben, dass die anfangen, wieder aktiv zu werden? Ja? Und von mir aus auch nur mal 90 Minuten pro Woche oder an 3 Tagen die Woche und so weiter. Und plötzlich merkst du, dass wieder was passiert. Dass du auch viele Kunden hast, die sagen, ist ja schön, dass sie sich nochmal melden.
Ja, aber da bin ich ja wieder irgendwie jetzt schockiert, so wie es der Christian vorhin gesagt hat, weil ich weiß nicht, ich muss ja früher alles komplett anders gemacht, weil für mich, ich weiß nicht, da gab es keine Zeit ins Büro, ins Meeting oder keine Ahnung, ich war beim Kunden auf der Straße, also klassisch im Auto unterwegs zum Kunden und E-Mails wurden halt in den Leerläufen quasi beantwortet oder der Rest wurde im telefonisch mit dem Innendienst geklärt und dann wegdelegiert. Also weil jeder Termin, den ich nicht gemacht habe, hat mich halt Provision und Umsatz fürs Unternehmen gekostet. Also deswegen, der würde ich durchdrehen und sagen, 3 mal 90 Minuten in der Woche für Aktivitäten.
Das hängt immer davon ab, wie der Job gestrickt ist. Ich sage ja, wo die Leute eigentlich herkommen. Ne? Hey, ich war letztens bei einer Vertriebsmannschaft, beim Vertriebsmeeting. Die sitzen alle, sind alle im Homeoffice, im Gebiet. Ja? Und der Vertriebsleiter gesagt, ja, die müssen mal mehr Termine machen. Das ist echt, die machen nichts. Ich sage, wie viele Termine machen die denn? Ne? Ja, so zwischen 2 und 3 die Woche.
Ja, kein Wunder, dass nichts läuft, ne?
So, und wenn wir jetzt bei heiligen Kühen sind, ne? Eins der heiligen Kühe, die ich da versucht habe zu schlachten, ich habe denen mal so eine ABC-Analyse ihrer Kunden gemacht, ne? Dass wir gesagt haben, okay, was sind denn so die Kunden, bei denen du eigentlich sein solltest, also A-Kunden, ne? Dann die B-Kunden, wo du eher da gucken musst, dass die A-Kunden musst du ausbauen, die B-Kunden musst du halten und die C-Kunden solltest du eigentlich nicht bedienen, weil es sich einfach gar nicht lohnt, ja. So, und meistens ist es so, dass die Verkäufer über die Hälfte ihrer Zeit bei C-Kunden sind. Also bei Kunden, die halt mal was kaufen, aber die eigentlich kein Potenzial haben. Es lohnt sich eigentlich überhaupt nicht, dahin zu fahren.
Du ja, aber da ist halt wahrscheinlich am bequemsten.
Nee, das ist Willi halt. Und Willi kennt man so lange.
Ja,
und
der hat so guten Kaffee.
Die meiste Zeit sind sie ja nicht beim C-Kunden, sondern die meiste Zeit sind sie ja offensichtlich zu Hause in dem Vertrieb. Weil wenn sie 2 bis 3 Termine die Woche haben, dann sind sie beim D-Kunden, ja? der beim Wettbewerb kauft. Weil da sind sie ja nie. Also da bin ich ja schockiert. Wie gesagt, ich habe früher 500 Kilometer im Schnitt am Tag zurückgelegt und hatte mindestens 3 Termine. Also,
solche Vertriebe gibt es natürlich auch, ne? Aber das ist halt nicht die Regel. Also der klassische Vertrieb im technisch komplexen Umfeld, Maschinenbau, Elektrotechnik, was weiß ich, die haben halt auch nicht so eine hohe Frequenz. Und die sehen sich ja auch immer eher als Vertriebsingenieure. Ja? Das sind eigentlich die fachlichen Experten. Ja.
Ja, war ja auch, meine Kollegen haben es ja auch nicht so gemacht. Also meine Kollegen haben ja das eher so gelebt, wie du es beschreibst, aber deswegen habe ich halt auch mehr Umsatz gemacht als der 2., 3. Beste und fast der 4. Beste noch dazu. Also deswegen lief es halt anders, weil auch wenn ich Vertriebsingenieur bin oder was auch immer, dann gehöre ich halt trotzdem raus zum Kunden und kann da die Probleme ja erstmal, die der Kunde hat, sehen, verstehen, lernen, lösen und dann kann ich auch in Investitionsgütern, in Entscheidungen, die langfristig eigentlich Zeit brauchen, meinen Einfluss halt reinbringen und leben. Also,
ja, oder du nimmst ein SaaS-Konzept zum Beispiel, wo du sagst, ich habe einen SDA, der quasi die Erstkontakte macht, die Erstqualifikation, der am Telefon richtig, richtig gut ist, der dann die Leute, wenn sie gut qualifiziert sind, terminiert. Da geht dann halt der Account Executive hin, das ist immer noch nicht der Vertriebsingenieur. Und wenn es dann fachlich wird, dann nimmt er den Vertriebsingenieur, also in der SaaS-Welt wäre das dann der Pre-Sales, nimmt er den mit. Das kannst du ja auch machen, ne? Also ich glaube, dass die meisten Vertriebsorganisationen das Fachliche auch stark überschätzen. Dass sie sagen, hey, du musst hier irgendwie promovierter Ingenieur sein, damit du diese Lösung verkaufen kannst, ne? Und ich sage, ich glaube es nicht. Also vielleicht ganz hinten ja, aber vorne, ja, nicht. Ja. Vorne hindert sich das meistens eher. Ne? Aber wenn du zu viel weißt, willst du dem Kunden ja auch das alles mitteilen, was du alles weißt. Ne? Und das ist ja das, was den Verkauf dann meistens am Anfang eher verhindert. Ne?
Ja, absolut, genau das Thema, weil zu wenig verkauft wird und zu viel erklärt wird und belehrt wird.
Ja, und da sehen wir jetzt auch schon einige traditionelle Vertriebe, die einfach gesagt haben, ja, meine Leute sind Spezialisten, ich kriege die eh nicht gedreht, also ich kriege die nicht dazu, dass die jetzt morgen anfangen, Kaltakquise zu machen, das lohnt sich auch gar nicht, die sind eigentlich auch viel zu teuer dafür, die dann einfach eine Frontend-Organisation eingekauft haben oder eingestellt haben, die denen die qualifizierten Termine machen, ja, und auch das kann natürlich gut funktionieren, ja, weil zu einem Kunden hinfahren, der sagt, kommen Sie mal vorbei, wir würden gerne kaufen, das machen die Verkäufer ja gerne, ja.
Setzt voraus, dass der Kunde schon weiß, dass er das braucht und kaufen will. Aber
ja, das macht der Account Executive alles fertig. Das kannst du ja arbeitstechnisch genau organisieren. Ne? Also das geht schon.
Das, wie gesagt, genau schon, aber dazu muss ich halt trotzdem den Kontakt zum Kunden aufbauen. Genau. Jetzt hast du ja gesagt, das wäre die eine heilige Kuh. Was wäre die zweite heilige Kuh, die du gerne schlachten würdest?
Wir waren schon bei zwei. Also wir hatten das Thema, du musst eigentlich aktiv werden. Also du musst bestimmen, welchen Aktivitätslevel du brauchst, um quasi dir das aus dem Markt rauszuholen, was du willst. Ne? Nicht darauf abwarten, dass sich irgendjemand bei dir meldet. Es sei denn, du hast halt einen genialen Online-Funnel gebaut. Also auch so, das habe ich schon gesehen, auch bei sehr mittelständischen technischen Unternehmen, die einfach echt das so geil gebaut haben, dass die Leads von alleine reinkommen. Ist aber eher die Ausnahme. Ja. Das andere ist, dass du halt wirklich gucken musst, okay, um welche Kunden kümmerst du dich tatsächlich? Ja, und welche überlässt du dem Innendienst oder von mir aus über einen Online-Shop oder sonst irgendwas, ne? Also, dass du dich damit beschäftigst. Und die dritte heilige Kuh ist wahrscheinlich, ja, dass du dich viel stärker um den Kunden und das Problem des Kunden oder sagen wir mal, dieses Problem hinter das Problem des Kunden kümmerst, als um dein Produkt. Die meisten Verkäufer gehen ja zum Kunden und erklären, wie toll das Produkt ist, was das alles kann, wie super das ist.
Feature.
Genau, ja. Weil das ist super. Also wenn der Kunde sagt, ja, erzählen Sie mal. Oh, geil, jetzt kann ich anfangen zu erzählen, ja. Und dann kommen die dann zurück und dann sagt der Kunde irgendwann, ja, okay, schicken Sie uns mal ein Angebot. Und der Verkäufer denkt, er hätte jetzt was Tolles gemacht. Ja. Ich habe dem alles erzählt und der Kunde hat gesagt, bevor ich rausgegangen bin, ich soll ein Angebot schicken.
Ja? Chef, ich war richtig erfolgreich. Ich hatte drei gute Gespräche. Ja. Und was hat verkauft? Ja, nix. Ja, super.
Genau. Und wie gesagt, also ich schon allein diese Frage sag ich, zu stellen, so, was soll denn im Angebot drinstehen?
Ja? Der Preis.
Ja. Also dem Kunden mal abgesehen, ne? Also, kaufen wir nicht, stimmt das Ganze, was soll denn sonst? Was ist Ihnen denn wichtig an der Lösung? Ja, also da einfach. Ne, also wirklich Kundenergründung nennen wir das. Ne? Also da wirklich reinzugehen. Wir
möglichst noch viel weiter vorne kommen, bevor wir den Zutext.
Ja, hundertprozentig. So. Hundertprozentig. Ja. Ja. Also wie gesagt, das ist eigentlich das A und O. Also wenn wir uns Verkaufsgespräche angucken, dann ist der Redeanteil des Kunden, so, wenn es gut läuft, so bei 70%. Der Kunde redet zu 70%, wir reden zu 30%. Die normalen Verkaufsgespräche sind genau andersrum.
Ja, ich habe auch, wie gesagt, ein Projekt gehabt, da war der Slot für das Verkaufsgespräch maximal 60 Minuten, der Redeanteil des Verkäufers war bei 51 Minuten. Ja. Mal abgesehen, es macht ja auch keinen Spaß, also wenn du halt dann immer den gleichen Text jeden Tag ein paar Mal erzählen darfst, ja, aber hey, so ist es.
Das heißt, also was sind die heiligen Kühe, oder du fährst mit dem Verkäufer raus, du fährst, kommst zum Kunden, ja, das Erste, was der macht, ja, können wir mal die Vorhänge zuziehen, packt seinen Beamer aus, stöpselt den an, klappt sein Notebook auf, alle lehnen sich zurück und macht dann erstmal eine halbe Stunde Mäusekino. Ja?
Sollen wir die Nackenkissen noch verteilen, damit es nicht...
Ja, genau. Genau.
Aber also im Endeffekt, wenn ich das so höre, Christopher, du siehst das halt genauso, im Endeffekt, uns wird die nächsten Jahre nicht langweilig werden, wir werden genug zu tun haben im Vertrieb, es bleibt Menschenbusiness. Ja, das Thema KI ist eher was, was im Hintergrund und Automation und Tools, was im Hintergrund stattfindet, damit wir die Zeit des Verkäufers am Kunden maximieren, damit er halt neben seinen 2 bis 3 Terminen pro Woche, ich komme da nicht drüber hinweg, sorry, dann auf 3 bis 4 Termine pro Woche kommt, dann haben wir ja schon mal 33% Wachstum oder vielleicht auch nur 25. Und im Endeffekt das Thema nach wie vor im Verkaufsgespräch, Menschen reden mit Menschen, vielleicht technologisch unterstützt. Ja, du hast ja schon gesagt, die Tools, die dir im Verkaufsgespräch sagen, Achtung, da war ein Kaufsignal, 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 bitte zum Abschluss führen, ja, bitte zur Kasse schicken.
Redeanteil runter, ja, genau. Langsamer sprechen.
Boah. Lass uns mal abwarten, also ich habe jetzt schon einige Bot-Demos gesehen, ich weiß noch nicht, ob die real sind, also KI-Akquise-Bots, die hören sich schon so gut an, also es sind schon, also über dem Niveau der meisten Verkäufer, die ich so kenne, ja. Also wer weiß, was da noch so alles passiert. Ja? Also es wird natürlich ein Rüstungswettlauf sein, weil ich meine, ich habe das super oft, dass mich eine KI anruft auf dem Handy, also verbotener Anruf. Und du hörst das natürlich sofort, weil das sich noch anders anhört. Ja? Aber stell dir mal vor, du hast irgendwie eine Datenbank mit ein paar tausend Kunden, ja, und du setzt einfach einen Bot drauf an, der die abtelefoniert und sagt, hey, 1 Promille geht immer. Ja. 1 Promille kriege ich immer hin. Ne? Und wie gesagt, die werden auch besser, diese Tools. Ne? Also ich würde mich da noch nicht festlegen, wie das Ganze sich in 3, 4 Jahren abspielt. Ne?
Oder dann kommt aber auf der Gegenseite, auf der Einkaufsseite aber auch das Einkaufsbot. Ja? Und dann reden halt wieder Bot.
Die sind ja schon da. Die sind ja schon da. Also es kommen ja schon automatisierte Anfragen. Ja, das siehst du ja alles schon. Ne? Also ich glaube, der Einkauf ist KI-mäßig schon weitaus mehr durchorganisiert als der Verkauf. Also die Recherchen und so weiter, die machen, die laufen wahrscheinlich schon zum Großteil über ChatGPT. Ja? Das kriegst du natürlich nicht mit. Ne? Du merkst dann nur plötzlich, dass, wenn du da nicht sauber aufgestellt bist, keine Anfragen mehr kriegst, weil du nicht mehr berücksichtigt wirst. Ne?
Ja. Ja, also von meiner Seite, ich würde sagen erstmal danke für heute. Christian, hast du noch eine Frage an Christopher?
Naja, wir haben ja jetzt wirklich eine Riesenepisode vollgepackt mit wirklich wertvollen Tipps, die jeder Vertriebs- und Verkaufsleiter jetzt direkt umsetzen kann, um das Ganze aber tatsächlich nochmal so zu kombinieren, hätte ich eine Abschlussfrage, Christopher. Wir haben also jetzt den Vertriebsverkaufsleiter im Auto oder in der U-Bahn, der kommt jetzt ins Büro. Was erzählt der denn seinem Team heute, was ab heute, ab jetzt anders wird, nachdem er unsere Episode hier gehört hat? Und welche Frage stellt er sich denn wenigstens einmal die Woche, dass er nicht von diesem Weg abkommt?
Also das Schlauste, was der machen kann, der muss sich erstmal das Commitment von seinem Boss abholen. Das ist das Allerwichtigste. Also er muss sich erstmal klar darüber werden, wie er das Ganze tun soll. Ich würde auch immer empfehlen, sich Unterstützung von außen zu holen. Also sich zum Beispiel den Andreas an die Seite zu holen oder jemand anders, der das schon mal gemacht hat. Ja, und sagen, hey, wenn du das alles selber machen musst, ist es ja auch so, du langweilst dich ja nicht als Vertriebsleiter. Also es ist nicht so, dass du sagst, also Mittwochmittag bin ich eigentlich durch in meinem Job, den Rest langweile ich mich eigentlich. Du bist ja durchgetaktet. Wenn du jetzt was Neues einführen willst, ja, wir müssen Playbooks schreiben, wir müssen dieses und jenes machen, wir wollen KI einführen, das kommt ja alles on top. Und das führt halt dazu, dass die Leute wirklich durchdrehen und nur noch abarbeiten, was gerade wichtig ist. Das heißt, das Erste, was du machen musst, Prioritäten setzen, dann musst du damit zu deinem Chef gehen und sagen, hey, ich will den Vertrieb neu aufstellen, du merkst, das läuft nicht so gut. Das ist meine Idee. Ja? Machst du da mit? Das wird das und das kosten. Wir müssen das und das umstellen. Wir müssen vielleicht jemanden einstellen. Wir müssen vielleicht was umbauen. Ich kann das und das nicht mehr machen. Und ich brauche ein Budget für externen Trainer und so weiter oder einen Coach, der mich unterstützt. Das ist das Erste, was ich tun würde. Ja? Weil wenn du einfach anfängst und sagst, wir machen jetzt alles anders, das ist ganz oft so, das habe ich auch schon x-mal gesehen bei Vertriebsmannschaften, die sagen, ah, scheiße, der Funk hat wieder in irgendeinem blöden Podcast gehört, da müssen jetzt wieder 2 Wochen warten, bis er sich abgeregt hat und wieder eingeholt worden ist vom Tagesablauf, dann ist alles wie immer. Ja? Und das ist halt tödlich. Ne? Also wenn du immer wieder reingehst und sagst, wir machen das und das und irgendwann sagen die Leute nur noch, ja okay, komm, wart mal ab, der regt sich wieder ab und dann ist wieder alles ganz normal. Also das wären die ersten Sachen, die ich tun würde. Also mir wirklich ein Konzept daraus überlegen, wir überlegen, wer kann mich dabei unterstützen, das umzusetzen, und dann das Commitment vom Chef einholen.
Ja,
das und ist dann bei halt mir ganz oft so. Ich habe jetzt zum Beispiel jemanden, der sagt, ich bin eigentlich eher Marketing-Spezialist, ich habe jetzt die Vertriebsfunktion geerbt und ich habe gesagt, mein Chef hat gesagt, willst du das machen? Und ich habe gesagt, ja, ich mache das, aber ich mache das nur, wenn du mir jemanden gibst, der mich dabei begleitet und mir hilft, da möglichst schnell reinzukommen. Hey, das ist clever.
Ja, vor allem ist es auch clever, und Marketing und Vertrieb vielleicht auch mal zusammenzulegen, damit es irgendwie, weil irgendwie für mich gehört es zusammen und man kann es nicht trennen. Du brauchst halt spezielle Köpfe in die eine Richtung, spezielle Köpfe vielleicht mehr in die andere Richtung, aber du brauchst halt irgendwie ein Dach darüber, meines Erachtens. Aber gut, wäre ein Thema für eine eigene Episode.
Ja,
zu
Chief
deinem
Revenue Officer.
Und genau, dann wollen wir dann die Vertriebscontroller, der, genau.
Und den machen wir auf jeden Fall.
Ja, ja, absolut. Ja, aber die müssen auch miteinander reden und nicht nur gegen. Naja, wurscht. Und.
Ich habe schlechte Erfahrungen gemacht.
Des Öfteren im mittleren Management. Ja. Deswegen dieses Thema, du hast es gesagt, ne, dieses Konzept erarbeiten, Absegnung vom Chef holen, so A und O, ohne geht's nicht. Und dann halt auch wirklich durchziehen und nicht alle zwei Wochen eine neue Sau durchs Dorf treiben. Genau, ja. Das. Und dann halt mal 12 Monate mal in die eine Richtung laufen. Natürlich können wir auf dem Weg kleine Kurskorrekturen machen und müssen irgendwann auch mal eine größere vielleicht Draufschau machen und dann vielleicht überlegen, was haben wir gut gemacht, was können wir besser machen, aber einfach auch mal machen, weil im Vertrieb ist der Erfolg halt nicht sofort morgen sichtbar. Nur weil wir heute was umstellen, das dauert und, halt.
Also ich war letztens bei einem Unternehmen, da hatten die jede Menge KPIs, wo die Führungskräfte mit gemessen werden, und eins war dann auch Mitarbeiterzufriedenheit, also Mitarbeiterzufriedenheit mit der Führungskraft. Ne? Und da hat der Vertriebsleiter gesagt, wir wollen jetzt hier mal alles umstellen, wir wollen jetzt mehr Druck auf den Markt ausüben. Da habe ich direkt gesagt, hey, wir können das gerne machen, das wird auch funktionieren, aber ich sage euch eins, diese KPI der Mitarbeiterzufriedenheit wird erstmal in den Keller gehen, weil eine ganze Menge Leute werden pisst sein, wenn wir denen sagen, dass sie sich jetzt ihren Job ändern müssen.
Ja. Ich finde es ja spannend, weil du von der Führungskraft gesprochen hast, man muss mal an Unternehmen genau zuhören, wenn man mit Mitarbeitern spricht, ob sie von einer Führungskraft sprechen oder ob sie von einem Vorgesetzten sprechen. Das machen die ja unbewusst. Aber da steckt so viel drin, was die eigentlich denken über die Personen. Ja, der Vorgesetzte im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Total geil. Ich liebe das. Ich höre da echt sehr, sehr genau mittlerweile hin.
Und wie gesagt, aber wir dürfen da nicht vergessen, die meisten Leute werden ja in so eine Rolle reingeworfen, ohne dass denen irgendjemand mal jemals gesagt hat, was musst du dafür können? Das sind die Skills, die wir mitgeben. So bereiten wir dich darauf vor. Das ist dein Support. Sondern ja, das mach das mal. Ey, ich bin Vertriebsleiter geworden. Von einer Mannschaft von 40 Leuten, ohne jemals vorher verkauft zu haben. Das kannst du auch. Komm, mach das mal. Geht schon irgendwie. Ja? Du kannst das natürlich alles lernen, aber das ist nicht schön. Ja? Es ist bitter, es ist traurig und es ist eigentlich auch kontraproduktiv. Ja?
Ich könnte jetzt mal Trainer werden im Eishockey. Finde ich schon eigentlich eine coole Sportart. Ja? Noch nie gespielt. Also einmal als Jugendlicher, tat ein bisschen weh, aber noch nie gespielt. Aber ich könnte mal Trainer im Eishockey werden. Wäre doch mal eine Option. Ja.
Ja. Also das ist, glaube ich, auch der Punkt, dass Unternehmen halt auch sehen müssen, dass sie ihren Leuten dann auch dabei unterstützen, diese Rolle einzunehmen. Und Vertriebsleiter ist halt ein Knochenjob. Das ist die Hölle. Ja? Ja, egal, wie du es machst, die Lage da draußen ist nicht rosig. Du sollst deine Umsatzzahlen erreichen. Du kämpfst an vielen Fronten gleichzeitig. Das ist echt ein harter Job. Das ist der schönste Job der Welt, aber es ist knackenhart. Und je mehr Vorbereitung du da hast, je mehr Know-how du hast, je mehr Support du hast, umso einfacher wird es.
Ja, und parallel Entwicklung weiter, immer weiter, weil du bist nie perfekt und du wirst nie, du hast ja diesen Grad angesprochen, auf dem man ja immer versucht zu bleiben, aber mal ist man zu weit links, mal ist man wieder zu weit rechts, das pendelt da so ein bisschen aus und ich sag mal, einen Sparringspartner, einen Mentor oder nennen, wie wir es wollen, ja, jemand, der dich unterstützt, hilft dir halt auch mal zu sehen überhaupt, dass du neben dem Grad bist, ja, weil es ist halt ja nicht, dass du gleich sofort runterfällst, das kriegst du ja sonst erst zu spät mit, ja, also. Nein, also wie gesagt, vielen, vielen Dank, würde ich sagen, oder?
Danke, dass du hier warst und dein Wissen, deine Erfahrung mit uns geteilt hast.
Gerne, gerne. Macht mir immer Spaß. Also mit so Leuten wie euch zu diskutieren, ist natürlich auch echt ein Vergnügen.
Ja, komm gerne mal wieder.
Ich wollte sagen, diskutieren hat leider nicht wirklich gereicht. Wir waren uns so oft einig, aber danke für den Austausch einfach unter Kollegen. Ja.
Gerne, gerne. Ich kann ja nächstes Mal die Gegenposition einnehmen, dann wird es lustiger.
Ja, wir überlegen uns mal ein kontroverses Thema und dann laden wir dich ein.
Wir können ja mal so die Rollen verteilen. Marketingleiter, Vertriebscontroller, Vertriebsleiter und dann brauchen wir noch einen vierten, der dann noch die Rolle übernimmt des
HR.
Genau. Dann machen wir mal mittleres Management mal als Meeting oder so. Gucken, wie lange wir das durchhalten, bis es eskaliert. Ja.
Cool, coole Idee. Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht mit euch.
Ja, gerne wieder. Also, Christopher, danke dafür. Bis dann. Ciao, ciao.
Alles Gute. Servus.
Tschüss.